Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Ich bin Charles. Ich bin heute der Gast von der fünften Folge, glaube ich, von Nerdgasm. Und ich wurde hier eingeladen. Ich weiß nicht ganz warum, aber sie haben mir Wein angeboten. Deswegen werde ich das natürlich nicht ausschlagen. Und jetzt bin ich hier mit euch.
Ja, und wir sind Caro
und Toni.
Und willkommen bei Nerdgasm. Ihr habt schon Bekanntschaft gemacht mit dem werten Charles.
Ah oh, ja, Charles. Und an der Stelle wollen wir auch dementsprechend den Spieler von Charles begrüßen. Kai, hallo.
Hallo, ich bin Kai.
Immer in der Rolle, immer in der Rolle. Das ist wunderherrlich. Ja, genau. Wir haben es euch auch angedroht, zum wiederholten Male. Das hier ist unser erster Gast, hoffentlich von vielen, wenn er nicht schreiend wegrennt.
Wir werden es sehen.
Renn nicht schreiend weg.
Ich habe vorhin abgeschlossen. Nein, du hast abgeschlossen.
Stimmt.
Er kommt gar nicht raus.
Ich bin die dunkle Bedrohung.
Ja, erzähl uns mal ein bisschen was über dich. Wie lange spielst du eigentlich schon?
Ich glaube, das sind mittlerweile 4 oder 5 Jahre. Mhm. Schon recht lange. Ja, hab damals so beim Anfang des Studiums damit angefangen und nicht aufgehört.
Okay, und was hast du da so für Systeme gehabt?
Also angefangen hat alles mit DSA. Mhm. Dann, ja, also mit DSA 4 damals noch, 4.1. Jetzt mittlerweile ist ja DSA 5 raus, das ist auch sehr viel gespielt wird von mir. Ja, dann gab es ein paar weitere Abstecher, so in Call of Cthulhu. Call of Cthulhu, Pathfinder, Dungeons & Dragons und jetzt Vampire the Masquerade mit euch.
Yeah. Ja, und wie bist du zum Rollenspiel gekommen? Warum bist du Rollenspieler?
Ja, das sage ich jetzt. Das ist eigentlich der Zufall. Also ein Freund von mir, den du auch kennst, hat mich darauf mal angesprochen. Ja, hast du vielleicht noch Bock, mal mitzumachen? Ich wusste nicht ganz genau, was es war. Also, du musst jetzt, der hat mir einen Charakter mit mir angefertigt, einen elfischen Bogenschießer, was auch sonst. Ja, dann haben wir damit angefangen. Also das war aber halt mehr so, ja, alle paar Monate vielleicht noch einmal. Also dann richtig angefangen hat, als ich das zufällig einem Kumpel erzählt habe. Ja, ich habe mich ja mal mit dem zum DSA-Spiel getroffen. Einen Kumpel kenne ich noch aus dem Kindergarten. Oh, Mensch, so alt. Und da hat er gesagt, ach Mensch, cool, ja, ich will da eigentlich gerade auch eine Runde irgendwie machen. Ja, du willst nicht unser Spielleiter sein. Okay.
Vom Spieler zum Spielleiter, ja, so schnell.
Ja, das vielleicht in 2 Monaten, Mensch. Ja, und dann hat es angefangen und da habe ich auch ganz viele neue Leute kennengelernt und ja, und aktuell spiele ich in einer wöchentlichen DSA-Runde. Dann spiele ich noch mit ein paar Kumpels über TeamSpeak, noch eine andere DSA-Runde und Dungeons & Dragons und natürlich dann alle paar Wochen mit euch Vampire.
Ja, aktiv.
Wirklich sehr aktiv.
Ja.
Genau. Weswegen genau bist du Rollenspieler? Weil es gibt ja so, wir hatten da schon angesprochen, manch einer möchte vielleicht irgendwelche Fantasien ausleben, manch einer möchte, ja, du lachst, es kam von dir.
Ja.
Manch einer möchte sich in irgendeine Welt verlieren oder einfach nur Abenteuer erleben. Was ist so für dich der Ansatz zu sagen, ich finde das geil?
Ja, ich glaube, das ist also einfach eine Kombination aus allem. Also der einfachste Grund wird wahrscheinlich sein, weil es Spaß macht. Ich weiß,
Im besten Fall kommen mir die
tiefsten Weisheiten, die nur mit dem Alter kommen.
Nein, das ist völlig in Ordnung.
Ja, also spielt, glaube ich, echt da. Also, das hat eine sehr gute Kombination aus wirklich allem davon. Man kann Fantasien ausleben, wenn man halt gerade irgendwas, falls einem gerade was auf der Seele liegt. Dann kann man auch mal, keine Ahnung, Dämonen mit Axt zerschnetzeln oder so. Wenn du Bock auf eine fremde Welt hast, dann kannst du es auch machen. Oder wenn du gerne dich in Rollen vertiefst, aber zu schüchtern fürs Theater bist, dann kannst du es auch das machen. Das ist halt sehr variabel, das Hobby. Und ich glaube, das ist auch der Reiz daran.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du zu schüchtern fürs Theater bist. Wenn ich überlege, wie du Charles verkörperst,
Auch im Lab.
Auch im Lab. Also, ja gut, okay, ich habe auch gesagt bekommen, nach der ersten Runde, die wir jemals gespielt haben bei uns, boah, krass, du bist total extrovertiert, ey. Total faszinierend, wie du das machst mit den Rollen. Ich so, naja. Also, ich bin halt nicht ich. Das ist ein Unterschied, Leute. Ja, genau.
Ja, Rollenspiel ist nicht einfach. Wie findest du in deine Rolle? Also ich erlebe dich ja immer nur als Charl und du hältst das in der Regel beachtliche 3, 4, manchmal 6 Stunden durch.
Du bist wirklich nur Charl.
Und bist die ganze Zeit Charl und trinkst zwar nicht ganz so viel Wein wie er im Spiel, aber...
Ich glaube, das würde jeden normalen Menschen halt umbringen.
Ja, das ist... Also ich glaube, viel geht über die Stimme. Das mache ich auch bei fast allen meinen anderen Charakteren. Es muss ja nicht immer gleich ein direkter neuer Akzent sein, kann eine leichte Variation im Satzbau oder vielleicht wird eine andere Tonhöhe betont.
Kannst du uns mal ein Beispiel geben?
Oh ja, bitte.
Oh Mann, also einer meiner absoluten Lieblingscharaktere in DSA war ein, das kommt jetzt, wird jetzt zu tief in die Lore reingehen, also quasi eine Art Krötenmensch, der gleichzeitig ein Zauberer ist. Das ist egal.
Also ein Krötenzauberer.
Ja. Ja, und da spricht die ganze Zeit so, hallo. Ich bin Krack, hallo.
Hallo Krack.
Ja, hallo. Und so ein bisschen wie Kermit, glaube ich.
Ja. Ah, oh, ja, stimmt, ja. Das ist Kermit.
Ja, ist also, genau. Und dann den Charakter, den ich aktuell in der wöchentlichen Runde spiele, der ist halt irgendwie halt so ein sehr wortkarger Holzfäller, der einfach nur Dinge mit seiner Axt drauf einhaut.
Lumberjack.
Also, ja, hallo.
Sag mal, spielst du in dieser Runde nur oder leitest du in dieser Runde?
Wir wechseln uns ab. Also es geht quasi einmal Roy rum. Ich bin gerade mit Spielen dran und dann leiten erst wahrscheinlich Ende nächsten Jahres wieder.
Also ist das dann nicht wöchentlich, sondern jeder hat so eine eigene kleine Kampagne? Oder wie oder was?
Genau, also einer meistert so eine Kampagne, meistens so 3, 4 Monate höchstens. Da ist der nächste dran, meistert 3, 4 Monate und dann der nächste, so ungefähr.
Da kriegst du ja definitiv beide Seiten sehr gut mit, oder?
Mhm. Ja, auf jeden Fall.
Also, bei uns warst du ja jetzt bisher nur Spieler.
Mhm.
Und das machst du wirklich wunderbar. Also ja. Bei aller Liebe, du bist absolut in Character, du hast doch immer das Glas Wein vor dir.
Wie auch jetzt.
Mensch, übrigens. Das würde ich nur ohne den Wein tun.
Dann wärst du nicht Charl. Mhm. Ja.
Erzähl mal ein bisschen was über Charl. Ich meine, ich kann mich daran erinnern, als wir den Charakter gebaut haben, das war nur eine kurze Absprache und du hast dann den Rest mehr oder weniger zu Hause gemacht und hast dann auch dir so ein bisschen Hintergrund überlegt, selbstständig. Wie bist du auf diesen Franzosen gekommen? Also warum Charl? Warum? Erzähl erstmal, was ist Charl? Charl ist welcher Clan?
Er ist ein Toreador.
Ja.
Ein, ich weiß nicht, vielleicht ein, also nicht so alter, aber es gibt auf jeden Fall ältere. Er ist halt ein Franzose.
Das gehört zu seiner Persönlichkeit.
Okay. Ja, was kann man, also wo fängt man da am besten an? Also er ist eigentlich ein, darf ich fluchen?
Ja.
Er ist eigentlich ein ziemliches Arschloch. Also,
das ist noch jugendfreies Fluch,
er ist
okay.
Er ist sehr manipulativ. Er ist stets auf seinen eigenen Vorteil bedacht, aber er ist auch meistens sehr dumm und nicht sehr vorausschauend.
Sehr impulsiv wahrscheinlich, ja, würde ich sagen.
Ja.
Er neigt zu impulsiven Handlungen, das haben wir schon mit.
Oh ja, das ist ja so ein kleines Trauma, das war das Polizeipräsidium.
Ja.
Wir haben es immer wieder erwähnt, dass einer von unseren Charakteren das Polizeipräsidium in der Halle-Runde in die Luft gesprengt hat. Ja, hier, wir haben ihn hier sitzen.
Es war Charl gewesen.
Es gibt keinen, der das bestätigen könnte.
Ja,
er hat alle getötet. Die es hätten bestätigen können. Es gab einen, der es besser wusste und den hat er einem Dämonen geopfert.
Nein, aber den hat er davor einfach mal eiskalt angelogen.
Ach so, ja, davor hat er ihn angelogen.
Er hat ihn...
Ja.
Was war deine Motivation, das Polizeipräsidium umzufackeln?
Also es fing ja so an, dass wir hatten, glaube ich, einen neuen Mitspieler in der Runde. Das war der Matteo, glaube ich.
Ja.
Und der damals war er noch Mensch. Mittlerweile wurde er auch zum Vampir gedingst.
Verwandelt?
Genau.
Sagte doch gedingst.
Genau. Und er war ein Polizist, der, also eine Information, die man zu Schall wissen muss, ist, dass er der Hauptdrogenverteiler, Verkäufer,
Boss.
Quasi, genau, so ein Druglord, würde man es, glaube ich, heutzutage nennen, ist in Halle.
1990.
Vor der Wiener Wiedervereinigung, also
so genau
also zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung spielt das ja alles. Und der wurde quasi observiert.
Ja.
Und am Ende kam es zu einer Situation, dass irgendein sehr alter Vampir durch seine psychischen
Fähigkeiten.
Alle Menschen der Stadt ohnmächtig gemacht hat. Und es war auch nur ein
fixer Gedanke.
Mensch, die haben doch bestimmt alle Beweismittel in diesem einen Polizeipräsidium, wo gerade alle Leute ohnmächtig sind. Und die haben bestimmt noch alte Gasherde, wo man die noch aufdrehen muss. Ja, dann, ja, Toreador können ja sehr schnell rennen, hab ich gemacht, reingerannt, hab quasi das Gas aufgedreht, hab's laufen lassen, hab's angezündet und dann bin ich weggerannt.
Aber er hatte noch die Muße, ich glaube, 5 Leute oder so zu retten, das war so ein Würfelwurf,
der
das
als bestimmt. Guter Spielleiter habe ich ihn auf Gewissen würfeln lassen.
Ja, genau, und dann dementsprechende Anzahl
ein paar Menschen gerettet.
Hat er eingesteckt. Ja. Also eigentlich wollte er mal ganz grob gesagt seine Spuren verwischen.
Ja. Ja. Es waren über 64 Menschen, die dabei gestorben sind.
Es ist ja, hat ja ihn nicht gestört. Vor allen Dingen, das Schärfste war ja wirklich die Situation danach, das Nachspiel. Der damalige Prinz, der hat, an dem ist das natürlich nicht spurlos vorbeigezogen. Der hat ja natürlich gemerkt, das Polizeipräsidium brennt. Der hat ihn herberufen mit seiner Fähigkeit, hat ihn eingesperrt. Der hing schon in Ketten, der Charles. Und dann hat er den Prinzen eiskalt ins Gesicht gelogen.
Und der Prinz auch mit Fähigkeiten, unter Einsatz von Fähigkeiten. Ja. Und der Prinz, ich würde sagen, gefailt.
Es wird Zeit für Waffeln.
Genau. Waffeln. Wenn bei uns was schief geht, dann sagen wir immer, es riecht nach Waffeln.
Weil halt die meisten Sachen, die schief gehen können, prozentual gesehen, sind Wahrnehmungs- und Aufmerksamkeitsproben.
Ja.
Und wenn man eben beispielsweise keinen Erfolg hat, einfach nichts oder eben negative Erfolge, kritische Misserfolge, dann riechen unsere Charaktere grundsätzlich Waffeln. Wir haben auch mittlerweile eingeführt, dass es für solche Fails eine kleine Portion Schokolade gibt.
Ja, der Spielleiter hat jetzt immer Schokolade dabei. Für den Spieler, der einen Misserfolg in der Wahrnehmung würfelt, vor allen Dingen dann, wenn es wichtig ist. Aber da meine NPCs auch so schön oft failen, kriege ich die meiste Schokolade ab.
Ja, das ist aber schon wieder fast Cheaten, ne? Weil du halt einfach mal viele Charaktere gleichzeitig spielst.
Ja, so ist das halt. Ne?
Ja,
wie macht ihr das in euren Runden, wenn du leitest zum Beispiel? Wie gehst du mit Misserfolgen bei den Spielern um? Wenn jetzt mal ein Spieler zum Beispiel frustriert ist?
Also meistens ist es... wie kann man das am besten beschreiben? Also meistens passiert es halt und dann hat es meistens auch story-relevante Auswirkungen. Ja, also meistens ist es ja auch nicht so, dass jemand dann wirklich konstant Pech hat. Das ist ja sehr selten. Und dann überlege ich mir dann doch nochmal was. Also ich hatte in meiner letzten Kampagne einen Spieler, das war unfassbar. Der hatte so viel Pech. Also der hat irgendwie sein Bein verloren.
Er, oh Gott.
Er war quasi eine Art Anhänger einer verbotenen Religion, wurde enttarnt, musste so eine Gesichtschirurgie, magischen Eingriff machen lassen, musste seine Schwester wegschicken und das war halt, er hatte echt sehr viel Pech. Da muss man sagen, okay, muss man sich vielleicht noch irgendwie ein extra Story-Element einleben, was man vielleicht, dass sein Charakter vielleicht nicht so ganz am Boden zerstört ist. So mache ich das dann meistens. Ja, oder wenn halt im Kampf irgendwas, also bei in einer kämpferischen Auseinandersetzung passiert, dann gibt es meistens so Tabellen, die das halt gut regeln, aber sonst storytechnisch.
Was ist das Schöne, die in die Kampfsystem?
Oh ja. Das ist wesentlich entwickelter als unsere Kampfsysteme in der World of Darkness. Aber wir kämpfen dafür auch wesentlich seltener als in so einer DSA- oder D&D-Runde.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich auch gut. Also ich habe das Gefühl, dass bei Vampire das Kampfsystem ist wesentlich, wie kann man das sagen, jetzt fällt mir das Wort nicht ein.
Intuitiver?
Nicht intuitiver, ich sage einfach mal brutaler, weil mir gerade keine Wörter anfallen, deswegen. Mhm. Also, du willst Kämpfe grundsätzlich vermeiden, weil meistens sind die Gegner stärker, haben irgendwelche krassen Extra-Fähigkeiten, die dich sehr schlimm verletzen können. Und das ist dann halt in DSA dann meistens dann doch nicht so.
Ja, das liegt aber wahrscheinlich dann auch an den Charakteren, die Caro so baut. Das muss man einfach mal sagen. Ja. Wir mögen ja alle irgendwie so Imba-Charaktere. Mhm. Wenn man sie selber spielt, macht das ja sehr viel Spaß. Aber es ist dann sehr schwierig, wenn man tatsächlich in so einen Kampf reingerät. Mhm. Und du selbst bist ja zurzeit in einer Situation.
Ja.
Die sieht nicht gut für dich aus.
Ja, ich glaube, viel liegt daran, dass halt das System von World of Darkness hat ja nicht wirklich Lebenspunkte, sondern halt, du bist halt entweder verstümmelt, verkrüppelt, komplett tot, halbtot, genau. Starre, sowas halt. Und bei DSA, das hat dann ja schön Lebenspunkte und da kannst Speer in die Brust. Ah, ich hab da noch 50.
Das ist auch schon wieder ziemlich Power-Game.
Ja. Einfach mal eine andere Art des Power-Games.
Genau. Was mir gerade noch einfällt, ich glaube, wir hatten das schon mal, wir hatten das auf jeden Fall erwähnt, aber jetzt können wir das ja so ein bisschen verknüpfen. Charles, dein Charakter, der hat ja das Polizeipräsidium in die Luft gesprengt, hatte dann eine Auseinandersetzung mit dem Prinzen und der Prinz wurde ja dann letzten Endes auch durch Charles als treibende Kraft mit an einen Dämon verfüttert, geopfert.
Geopfert, ja.
Wodurch Charles in die wunderbare Position gekommen ist, selbst Prinz zu werden in der Runde. Was war eigentlich deine Motivation? Ich habe das so am Rande mitbekommen, dass Caro meinte, ja, Charles will Prinz werden, mal gucken, was ihm so einfällt. Also.
Ja, ich glaube, so ganz gut, aber durchdacht habe ich das auch nicht.
Genauso wie Charles auch.
Also,
immer ein Charakter.
Also ich glaube, der Antrieb, Prinz zu werden, ist halt eine tiefe Angst vor, also in Charlton ist eine tiefe Angst vor Kontrollverlust. Und
jetzt geht es tief psychologisch los.
Also eine Hintergrundstory ist auch sehr viel, ja, also er wurde quasi, also es ist quasi so eine Verwandlung war irgendwie während der Französischen Revolution, während er halt von irgendwelchen komischen, irgendwelchen Bauern beherrscht wurde danach und dann musste er umsteigen und umsatteln und dann war er noch irgendwo in Nazi-Deutschland, was auch nicht so ganz gut lief. Und dann hat er sich halt irgendwann gedacht, Mensch, wäre es nicht toll, wenn ich Prinz wäre. Und das ist er dann auch geworden. Irgendwie.
Ich weiß selber nicht mehr genau, wie das eigentlich passiert also, ist.
Ja, der alte Prinz war tot. Man weiß nicht genau, woran es lag. Ja, und dann ein paar Überredungsversuche später auf einmal, und ich glaube, quasi der Clansälteste, der Toreador, hat auch schon längst die Stadt verlassen. Mensch, was? Die Würfel, die fallen ja heute.
Jo, mei.
Ich meine, der eine Ventru war weg, es gab ja nicht so viele in Halle, der andere Toreador ist fertig, ja, dann, ja, und dann die anderen vier, die haben wir doch, die hatten wir doch schon in der Tasche.
Ja, es war auf jeden Fall ein geschickter Schachzug und seitdem bist du Prinz.
Ja. Genau. Ich finde es auch ziemlich cool, dass du das als Spielleiter zugelassen hast, Caro, weil wenn halt ein Spieler auf diese Idee kommt und das weiß, umzusetzen, dann sollte das auch belohnt werden.
Auf jeden Fall.
Finde ich auf jeden Fall.
Ja.
Gibt es so Dinge, die du als Spieler oder Spielleiter dringendst vermeiden willst oder wo du mitbekommen hast, sowohl aus einer als auch der anderen Perspektive, jetzt das fand ich jetzt nicht so cool, wie die Situation gehandelt wurde vom Spieler oder vom Spielleiter?
Ich glaube, viele Situationen, die mir da so aufgefallen sind, waren vor allem entweder der Unerfahrenheit ein oder anderen Partei zu schulden. Also ich hatte erst vor kurzem eine Situation mit einem ganz neuen Spieler. Der hat das ganze System, was Pen-and-Paper-Rollenspiele sind, glaube ich, noch nicht so ganz begriffen. Und der hat halt einen ganz netten Charakter, hat wahrscheinlich eine, mit dem mal erstellt. Was war seine erste? Er war halt der quasi der Assistent vom Smoothie auf einem Schiff. Und wir waren halt gerade in so einem Hafen. Und was war sein erster Satz zum Spieler? Ja, ich versuche jetzt den Chefkoch zu töten. Und du denkst, okay, wieso? Weshalb? Und dann, okay, versuche Würfel auf Verbergen, gucken, ob der dich nicht mitbekommt. Natürlich hat er nicht geschafft. Und dann so, ja, jetzt weiß er aber, dass ich unbedingt seinen Posten haben will. Ja, also das ist sowas, ist, also vieles hängt, glaube ich, mit Kommunikation und dem Scheitern derselbigen zusammen. Ja, sonst also ganz schlimm hatte ich es aber noch nicht.
Hattest noch keine traumatische Runde?
Nee.
Oder dachtest, oh Gott, hoffentlich ist das bald vorbei.
Ja, also es teilweise, es gibt schon Spielleiter, wo ich sagen muss, ach Gott, da fehlt es, glaube ich, ein bisschen an der Inspiration.
Mhm.
Also ich hatte dann auch noch vor ein paar Wochen ein Erlebnis, wo ich dann auch gesagt habe, nee, bitte jetzt nicht, das machen wir jetzt nicht, bitte nicht. Also es war halt, es ging Ende einer Kampagne. Und wir hatten schon zwei Situationen, in denen unsere Charaktere quasi gefangen worden sind. Dann wurden wir irgendwo hingebracht, mussten wir mit dem Typen reden. Und dann sind wir nochmal ins Verlies, dann mussten wir wieder ausbrechen. Und das hatten wir schon zweimal. Und es wäre jetzt ein drittes Mal passiert. Und dann habe ich so gesagt, nein, nicht nochmal. Ich werde jetzt keine 3 Stunden dich beobachten, wie du mit dir selbst redest. Okay. So ungefähr, das war aber das Schlimmste, glaube ich.
Ich hatte es auch schon mal erwähnt, diese eine Runde, wo du halt sagtest, Kommunikation ist an der Stelle eigentlich the key.
Ja.
Das war ein One-Shot, der geplant war. Der Dude hatte dieses Abenteuer selber geschrieben und hatte das auch schon mal mit anderen Leuten durchgespielt. Problem war, das war DSA, dass wir für diese Quest eine Fähigkeit gebraucht hätten, die keiner von uns besessen hat, weil er die Charaktere halt vorher nicht kannte. Er hat auch vorher nicht gesagt, Leute, wenn ihr eure Charaktere baut, wir brauchen mindestens einen Charakter, der das auf dem und dem Level hat, dass wir das schaffen können.
Mhm.
Und es war irgendwie so eine Illusion, in der wir dann gefangen waren, die sich halt permanent wiederholt hat, aus der wir eben nicht rausgekommen sind, in der wir nach und nach eben verdurstet sind. Und wir hätten halt eine Fähigkeit gebraucht, um zu durchschauen, dass ausgerechnet Wasser diese Wolke oder Qualle, keine Ahnung, in dem wir uns da befanden haben, auflöst. Aber wir saßen da 3 oder 4 Stunden und sind im Kreis gerannt.
Nee.
Und ich dachte, ich sterbe. Wirklich, das war keine schöne Runde, wo ich ja eben auch sage, Kommunikation im Vorfeld wäre echt super gewesen. Aber auch das spontane Reagieren des Spielleiters. Dann zu sagen, okay, keiner von euch hat das, versucht es mal damit oder das dann eben abzuändern. Der hat stur und fest bei seiner Geschichte gehangen und wir sind dann da drin eigentlich drauf
gerannt. Jetzt fällt mir gerade wieder genau so eine Story ein. Das war meine erste und einzige Pathfinder-Runde. Da hatte ich mit so einem Spielleiter, der hatte halt, also ihm fehlte, eins meiner Sachen, also Tipps für Spielleiter, wenn wir schon mal dabei sind.
Bitte mitschreiben.
Also, wenn ihr eure Spieler vor Situationen stellt, habt mehr als eine Möglichkeit, die zu lösen. Also, zum Beispiel, also sag jetzt nicht, du musst jetzt nicht, zum Beispiel, wenn du sprichst mit dem König und willst ihm irgendwie dazu bringen, X zu tun oder so. Dann kannst du nicht in diesem Gespräch verweilen, bis irgendwie die Spieler sagen, ja, okay, denk an deine kranke Tochter oder so. Das geht nicht. Das war eine Situation bei dir jetzt so. Ja, hätte jetzt keiner von euch irgendwie Wasser oder so dabei gehabt oder so. Und ich hatte dann so eine Situation, wir sollten aus irgendeinem Grund in einem Tempel alle Priester töten. Weil es ist
halt eine Quest.
Wieso sollte man auch sinnvolle Quests schreiben? Was ist das? Spielleiter, was ist das? Ja, tut mir leid, aber die große Kampagnenquest wurde mir dann erzählt, dass das war die Quest, dass die Leute, diese 5 Leute, 5 oder 6 Leute, dass die alle Götter töten, was ungefähr die größte 0815-Quest, die ich jemals gehört habe.
Oh, wow.
Und ich war dann so da, ja, das war so ein Schmiedegott, das heißt, er hat so eine große Feuerschale in ihrem Tempel. Dann denkst du so, aha, was ist, wenn wir die umkippen, sodass der ganze Tempel niederbrennt und dann vielleicht von außen die Türen oder so verschließen?
Da muss aber auch einer das Ding umkippen, oder etwa nicht?
Ja, so, ja, das könnte man ja probieren, okay. Da gibt es nochmal so einen Stärke-Wurf. Ja, ich hatte jetzt nicht so ganz einen starken Charakter gespielt. Ja, war nicht jetzt nicht ganz so gut. Ich habe doch einen Stock. Ich kann auch eine Hebelwirkung machen, Hebelgesetze und so. Also das war wirklich irgendwie eine 19 plus mein Modifizierter, waren glaube ich eine 22 oder so. Schon ziemlich gut. Ja, nein, das funktioniert dann trotzdem nicht. Und dann wollte er uns unbedingt da irgendwie in den Keller gehen lassen. Und dann...
Aber ihr wolltet halt einfach die Schale umschmeißen.
Ja, einfach die Schale umschmeißen.
Partout, dass sie okay. in diesen Keller also, geht.
Einer hatte sogar halt so ein Barbar gespielt, so einen richtig schweren, muskulösen Boah. Dude. Also, okay, mach du das doch. Nimm du den Stock und häng da ran und mach den Hebel. Und dann, ja, dafür hat er einen absurd hohen Wurf gemacht. Ja, nein, die Schale bewegt sich nicht.
Boah, sowas ist
der. Ey, sowas, das.
Ja, das ist dann frustrierend.
Ja, genau, das ist dann frustrierend. Ja, da muss man als Spielleiter, finde ich, ein bisschen zurückstecken. Klar, du haust sehr viel in diese Welt rein. Du bereitest so viel vor und du willst unbedingt, dass die das entdecken. Aber es gibt Dinge, jetzt auch in der Halle-Runde, glaube ich, die wir auch überhaupt nicht irgendwie aufgedeckt haben.
So
also am Rand, was halt am passiert. Mhm. Aber das ist dann natürlich für den Spielleiter so ein bisschen doof, weil die Mühe halt drin steckt und man sich ja auch Gedanken gemacht hat. Aber solange alle Spaß haben und die Spieler auf eine kreative Art und Weise unterhalten werden und man selber dadurch ja auch unterhalten wird, ist das eigentlich voll in Ordnung. Man muss damit eben auch lernen, als Spielleiter umzugehen, dass nicht alles, was man sich vorher ausgedacht hat, wirklich umgesetzt wird.
Klar.
Wenn halt unser Lieblingsspruch, ne?
Der Plot hält genau so lange, bis er auf den ersten Spieler trifft.
Ja, damit dann, muss man als Spielleiter umgehen können.
Ja, und ein guter Spielleiter hat gar keinen Plot, sondern nur eine Stichpunktliste.
Genau so. Ja, oder nicht mal das und hat alles irgendwie im Kopf.
Oder ein Bildchen. Ich habe meistens alles im Kopf, das stimmt. Ja.
Oder ein Bildchen. Bildchen finde ich auch schön.
Bildchen.
Also zum Beispiel in meiner zweiten längeren DSA-Kampagne hatte ich einfach nur einen Stichpunktzettel. Halt erstmal eine doppelseitige DIN A4-Seite nur mit Quest-Stichpunkten, die Spieler vielleicht rangehen oder vielleicht auch nicht. Ich hatte ungefähr einen Gedanken, okay, das ist der Oberböse, denn zu dem kommen sie irgendwann, wenn sie Zeit haben. Mhm. Und so kommen die da in die Stadt rein. Fertig.
Und der Rest wird ringsrum improvisiert. Ja,
Den Rest kann man immer noch improvisieren von Woche zu Woche und dann passt das ja auch.
Mhm. Also Improvisation.
Mhm. Das ist, glaube ich, die wichtigste Fähigkeit eines Spielleiters, improvisieren.
Jetzt mal Butter bei die Fische. Was gefällt dir an unserer Runde? Was gefällt dir bei uns? Warum hast du noch nicht das Weite gesucht? Warum siehst du das jetzt seit anderthalb Jahren durch mit uns, diese Kampagne durchzuprügeln?
Ja, ich weiß nicht, also der Wein ist gut. ich finde es sehr schön, es ist eine sehr Roleplayers-lastige Runde. Die habe ich sonst weniger. Also wir roleplayen schon sehr viel in meiner DSA-Runde, aber da ist das noch sehr viel mehr. Und das finde ich auch sehr entspannt und das macht uns, glaube ich, einen sehr guten Kontrast zu dem, was ich sonst so spiele. Ja. Und ich finde auch quasi euch alle sehr nett. Da kann man euch sehr gut Vampire spielen.
Mensch, wir werden noch rot.
Du musst ja überlegen, wir beide haben uns ja erst in dieser Runde kennengelernt, ne? Ich kannte dich ja vorher nicht. Ich kannte ja eigentlich nur Caro aus der ganzen Runde.
Ja, krass,
so. Das ist krass.
Ja, und jetzt ist man zusammen in einem Podcast. Ja. Komm ich raus.
Und redet über Rollenspiel.
What are we doing with our lives? Ja, genau, sehr schön.
Ja, was ist denn dein Lieblingsclan in der World of Darkness?
Schwere Fragen. Also, ich spiele zwar ein Toreador, aber ich glaube, die Ventru sind dann doch schon sehr, sehr...
Oh, wie nice.
Du bist mein Freund.
Also ein Ventru, der Toreador Curious ist oder andersrum.
Also der cool mit Ventru, mit Toreador genau. ist, ja.
Also obwohl, du möchtest ja dann irgendwann noch quasi eine neue Kampagne in 2015 starten.
Ja, die startet Toni
übrigens. Ja, die startet
die neue. Und da habe ich mir mal angeguckt, wie viele, was es noch für andere Clans gibt. Und da habe ich mal gesehen, also die hier, die Brüder von Seth, die sind, sehen auch ganz interessant aus.
Oh
ja.
Gott. Oh, bitte tu mir das nicht an.
Oh,
bitte tu mir das nicht an. Lass uns doch erstmal klären, was sind die Ventrue eigentlich? Was die Ventrue sind?
Ja, das hatten wir gleich, glaube ich, in Folge 1 geklärt, ja, weil das nämlich auch mein Lieblingsclan
ist. Ja, habe ich mir nicht heute noch angehört.
ich bin so vergessen, das ist schon so lange.
Ja, die Ventrue,
ja, genau, okay.
Die kennen wir schon.
Dann wissen wir schon Bescheid.
Ja, da können wir nichts mehr. Die Jünger des Seth, das ist ein Clan, mit dem haben wir noch gar keinen Kontakt gehabt.
Mhm.
Die kommen auch ursprünglich aus Ägypten und kommen eigentlich auch nur dort vor. Das ist dann schon eine große Ausnahme, wenn der dann irgendwo in Europa auftaucht. Ja. Ich weiß ja noch nicht so ganz das Setting, was uns erwartet in 2015 in der Kampagne.
Also,
aber das musst du dann wahrscheinlich nicht jetzt hier im Podcast, aber
ja. Also ich meine, so viel kann ich ja schon sagen. So viel wissen ja auch schon unsere werten Zuhörer und Hörerinnen. 2015 spielen wir und wir starten in Paris.
Okay.
Oh ja, das wird knusprig. Ja, in Paris warst du jetzt zwar nicht mit dabei, in der kleineren Runde, das war 1630, da haben wir auch schon mal in Paris gespielt. Mit ganz anderen NPCs. Also ja. Es gibt so viele. Also ich weiß gar nicht, okay, wie Caro das alles sortiert hat, kriegt. Hast du denn einen Lieblings-NPC?
Also, eigentlich kann man doch einen nur Ronny nennen.
Ah! Also. Okay, müssen wir zusammenreißen. Oh mein Gott. Oh, ja, ich habe drauf gehofft.
Ja. Ein bisschen haben wir es ja geahnt, dass das kommt.
Du bist mein Held, Kai. Du bist mein Held.
Okay, Ronny ist ja wahrscheinlich für unsere Zuhörer. Ich will nicht sagen, dass er der Nutzloseste, er ist der Schwächste, er ist mit Abstand der schwächste NPC, den wir besitzen, was Fähigkeiten, Intelligenz und alles, aber Ronny kann vor allen Dingen eins, er kann fahren.
Und er kann so gut fahren, aber richtig, er ist nämlich ein Ghoul und auch der Chauffeur von Charles. Und eigentlich sagt er nur, ja Chef, ist okay Chef, alles klar Chef,
mach ich Chef.
Mhm.
Also der perfekte Mitarbeiter für Charles, was?
Ja, also er ist sehr gut. Er macht, was man ihm sagt. Das muss man ja auch erstmal. Solche Leute findet man ja auch nicht immer.
Er erinnert dich auch daran, wenn du ohne Hose aus dem Haus gehst.
Mhm. Ja. Das. Ja, also er denkt auch mit.
Er denkt mit.
Solche Leute findet man nur noch sehr selten. Und es wäre schade, wenn er verloren geht. Und er kann sehr gut Auto fahren.
Oh ja, was war der Rekord? Da seid ihr nach Tschechien gefahren.
Nach Prag.
Nach Prag, ja, und das genau. Wie schnell?
Ich glaube 3 oder 4 Stunden. Also es war.
Ja, das war ja normal. Weniger. Drei oder vier Stunden, das kriege ich auch
nicht
hin.
Weiß ich nicht. Ich glaube, es war 1990. Mit einem Lader.
Moment. Okay, das stimmt natürlich.
Und mit den Straßen?
Nein, wir hatten geklärt, es ist ein Ford. Wir hatten schon geklärt, dass du ein Ford-Auto fährst. Genau, es war ein Ford. Ja.
Ich mag seine Aura sehr, sie spiegelt ihn wunderbar wieder. Und für alle, die das nicht wissen, ein Ghoul ist quasi ein Mensch, der Vampirblut zu sich genommen hat. Zu diesem Vampir, der ihm das Blut gab, hat er eine ganz besondere Bindung. Also er ist quasi von ihm abhängig und braucht das Blut wie eben ein Süchtiger letzten Endes. Und untersteht jedem seiner Befehle. Genau. Und deswegen ist er selbstverständlich auch schwächer als ein wahrer Vampir. Ein Ghoul könnte jederzeit zu einem Vampir gemacht werden.
Ohne Probleme.
Aber andere Vampire können nicht von ihm trinken.
So spielen wir das, genau.
Genau. Also, so und sollten sie ihm Blut geben, wird er daran sterben, nicht
genau.
wahr? Genau. Genau. Und Ghoule haben bei uns, wir haben es ja schon mal angesprochen, dass bei uns Auren in Form von Liedern abgespielt werden. Und Ghule haben prinzipiell Kinderlieder, damit man sie eindeutig unterscheiden kann von Vampiren oder echten Menschen in Anführungszeichen. Und Ronny hat die beste Aura. Die beste wirklich, weil sie wunderbar zu seinem Charakter passt.
Ja, wir haben uns dagegen entschieden, die Lieder im Podcast abzuspielen, aber seine Aura besteht aus dem Titelsong zur schnellsten Maus von Mexiko. Speedy Gonzales.
Genau.
Ja, schade, aber der Copyright-Strike ist allgegenwärtig.
Ja, ja, wir wollen es nicht riskieren. Verständlicherweise, nicht wahr? Ja, also, ich weiß nicht.
Hast du noch Fragen?
Verbesserungsvorschläge, Wünsche, Dinge, die wir definitiv im Podcast besprechen sollen.
Du kannst auch wirklich, ganz ehrlich, Kritik loslassen. Also,
Butter bei die Fische.
Ja.
Das ist öffentlich. Roast us.
Oh. Wollt ihr das? Nein. ich glaube, der einzige Kritikpunkt, den ich bei euch wirklich hätte, wäre, glaube ich, ja, die vielleicht entweder die Spotlight-Verteilung oder die Absprache mit einigen Mitspielern. Mhm. Also, ja, also die Gruppe blieb ja auch nicht konstant. Es gab ja ein bisschen Schwund über die Zeit. Und gerade jetzt in den letzten Runden gab es ja dann den Ausstieg von den von ein paar Spielern. Ich glaube, die hatten sich nicht ganz eingefunden haben, so in die Story. Da hätte man vielleicht dann vorher vielleicht mit denen reden sollen, dass man vielleicht irgendwie einen Grund findet, die in diesen doch sehr politischen Plot mit einzubinden, irgendwie da einen Grund findet oder halt irgendwie das Ingame löst durch irgendwas. Aber das wäre, ich glaube, das Einzige.
Also Spot-Time ist bei uns immer ein großes Problem gewesen, gerade in der großen Runde.
Das liegt an der Spieleranzahl.
Ja, das stimmt natürlich, wenn, ich glaube,
am Anfang, wir waren
zwölf Leute, das ist dann natürlich auch sehr schwer. Ja. Und das kriegt man natürlich auch nicht hin. Ich glaube, jetzt sind wir zu sechs und ich glaube, jetzt ist es sehr viel besser.
Ja, also es ist jetzt besser und ich weiß ganz genau, welche Spieler du meinst. Mhm. Dazu muss ich sagen, ich habe mit allen Spielern das Gespräch gesucht.
Okay.
Da ist es immer ein bisschen schwierig, wenn die Priorität woanders liegt.
Ja, okay.
Also wir haben natürlich sehr viele Spieler, die sehr engagiert dabei sind. Du bist einer davon, die dann auch sich Mühe geben, die sich eine Hintergrundgeschichte selber ausdenken.
Die sich auch einfach die Zeit fürs Spielen nehmen.
Die dann auch nicht strikt jeden Termin ablehnen und sagen, ja, ich kann da nicht. Und ich kann übrigens auch die nächsten 3 Wochen nicht. An keinem Tag, wo ich dann ganz genau weiß, okay, da weiß ich, woran ich bin. Und die Spieler waren auch alle neu. Die haben vorher kein Rollenspiel gemacht, außer einer. Ich will jetzt keine Namen nennen, weil
das ist immer. Okay.
Bis auf eine, aber ansonsten waren die meisten neu. Und da war es natürlich so, die haben halt geschnuppert, die haben ausprobiert. Und da ist dann auch so ein bisschen aus Höflichkeit, wollten sie nicht aufhören, obwohl sie eigentlich gar keine Lust mehr hatten. Das hat da... haben sie uns leider dann im Spiel spüren lassen, dass sie dann sich halt auch mit dem Charakter einfach nicht reinfinden wollten. Also tatsächlich haben diese Gespräche stattgefunden, Mensch, du kannst doch das und das tun, du hast doch Verbindungen, du hast einen Ahn, der dich da eigentlich einbringt, du hast Freunde, die dich einbringen, halt dich doch mal an jene. Mhm. Aber wenn dann der Spieler halt strikt einer gewissen Linie folgt, die in seinem Kopf existiert, da wird es dann auch schwierig. Also es gibt halt einfach schwierige Spieler, muss ich gestehen.
Das ist ja, ja klar, genau das, was wir gerade hatten mit dem Spielleiter.
Ja.
Wenn der zu stringent seiner Handlung folgt, dasselbe hast du auch bei Spielern, die partout dieses und jene unbedingt machen wollen und auch nach dem dritten Fehlversuch sich daran festbeißen bei sowas.
Ja.
Was es dann eben schwierig macht, wenn du versuchst, eben eine Gruppendynamik aufzubauen. Ne?
Ja. Also die sind jetzt lost.
Lost.
Forever, das wissen wir nicht, aber vorerst, also zumindest in der großen Kampagne los.
Genau.
Ja.
Wir haben ja in der großen Kampagne auch nur einen Termin noch zu spielen.
Mhm.
Und deswegen planen wir ja jetzt schon für die 2015er Runde. Wir brauchen alle unseren Stoff. und wir haben auch festgestellt, dass du wirklich in keiner anderen Runde bist, was echt doof ist.
Deswegen, wir haben so viele Runden.
Wir haben so viele Runden.
Du bist nur in einer einzigen.
Genau. Und die ist jetzt mal zu Ende. Weswegen wir halt auch wirklich dich mit zuerst gefragt haben, ob du den Bock hattest auf eine weitere Runde.
Eine neue Kampagne.
Ja, also ich habe auf jeden Fall Bock.
Nice.
Und
wir werden auch weniger Spieler sein.
Okay, dann sagt einfach Bescheid. Habt alle meine Nummer.
Oh. Die musst du jetzt nicht ansagen.
Ja,
die nur wir. 01. Ja, so gerne.
Ja.
Cool, dann. Ich bin schon richtig kribbelig.
Ich auch.
Ja.
Das freut mich.
Aber ich glaube, so einer von euren kleineren Runden ist dann nichts, weil ich bin dann schon dann in 3 Runden.
Mhm. Ja. Nee.
Also dann genau. Noch eine fünfte fährt, glaube
ich, ein bisschen sehr viel. Nee, das ist in Ordnung. Wir haben auch das Problem, das hatten wir auch schon besprochen, wir haben jetzt so viele Runden, aber auch einfach zu viele Leute. Ja. Wir sind doch jetzt bei dem letzten Termin 6 Spieler gewesen in der großen Runde. In der kleinen Runde sind wir konstant 7.
Okay.
Ja. Die haben halt auch alle Bock und die kommen halt auch alle. Die versuchen sich immer Zeit zu nehmen für alles.
Ist das die, die ja Eden Frank macht?
Genau, das ist die Londoner Runde. Und bei uns würde es halt dann dementsprechend, also in der Pariser Runde.
Da fällt mir ein, da könnten wir eigentlich gleich im nächsten Podcast so ein bisschen diese Runden, diese beiden Kampagnen miteinander vergleichen. Die Londoner Kampagne und die Halle-Kampagne. Weil das ist so ein interessanter Punkt mit der Spot-Time und auch mit der Rückkopplung zwischen Spieler und Spielleiter, wo ich sage, da sind so gravierende Unterschiede zwischen den beiden Kampagnen. Das kann man da gerne mal diskutieren.
Oh ja, wir haben ja auch Überschneidungen zwischen den Runden vom Spieler her, genau. Aber das müssen wir irgendwie verschieben, ne? Also, wir haben fleißig überzogen, aber das ist bei uns ja normal.
Na, wir machen jetzt hier Overtime, dann kommt noch eine Stunde an Zeit. Also ich habe Zeit, ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
wir machen weiter, aber ohne Öffentlichkeit.
Okay.
Und ansonsten würden wir uns erstmal verabschieden und wir sehen uns zu... Übrigens war das Folge 4, Wetter Charles.
Ach Mensch.
Wir haben euch alle reingelegt. Ihr dachtet, oh mein Gott, haben sie die vierte Folge nicht hochgeladen? Was?
Nein.
Und haben wir die Folge verpasst? Nein, alles ist in Ordnung. Ihr seid in Folge 4 und sie ist auch schon vorbei.
Ihr habt sie überstanden.
Ja.
Also es ist Folge 4.
Die Wahrheit aus Charles Mund.
Und wir werden uns dann zu Folge 5 wiederhören.
Auf jeden Fall. Dann vielen Dank für deinen Besuch.
Herzlichen Dank.
Gern geschehen, war schön. So.
Na, und dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ihr Nerds.
Und Nerdinnen.
Nerdetten.
Nerdetten finde ich cool.
Nerdudes. Nerdudes und Nerdettes.